Ich bin Christian, ich arbeite bei Mozilla und ich spreche Fränkisch, also eine Mischung aus dem wunderschönen Fränkisch und Englisch, weil ich seit 11 Jahren in England lebe und deswegen ab und zu dann doch deutsche Worte vergesse. Ursprünglich habe ich gedacht, ob ich auf Englisch sprechen kann, aber ich habe so viele Vorträge auf Englisch schon online und weniger auf Deutsch. Da habe ich gedacht, Deutsch bringt mehr, da es ja auch gefilmt wird, das ist mal ganz gut. Ich wollte ursprünglich auch einen richtig genialen, super Live-Coding-Vortrag hier zeigen, so wie man alles das ganz programmieren kann. Aber erstens waren wir alle die ganzen Abende trinken und zweitens ist es auch schon ziemlich spät und wir alle wollten nach Hause gehen. Er hatte gedacht, machen wir lieber was, derzeit mit HTML5 passiert, sind wahnsinnig viele Sachen, die einfach falsch laufen. Und ich wollte jetzt einfach mal schauen, erklären, was HTML5 für mich bedeutet, was es für euch bedeutet, was es für den Markt bedeutet und was manche Firmen einfach falsch machen. Und ich brauche Leute, die meckern. Und da habe ich gedacht, in Deutschland ist das eine ganz gute Idee. Gucken wir mal, was da rauskommt. Ich habe auch nicht programmiert, weil ich erst bei meinen Eltern war jetzt für 2 Tage und mein Bruder hat einen neuen Hund. Und der hat mich dann doch zu arg beschäftigt. Also Socke ist der Name. Und hat er auch von treuepfötchen.de bekommen. Da kann man Hunde kriegen. Echt ganz seltsam. Was ist HTML5? Jeder erzählt einem was anderes, was HTML5 ist. Jeder meint, oh, HTML5, damit kann ich dann mobile Applikationen schreiben. HTML5, das ist HTML4+1. HTML5 ist nicht mehr HTML5, das ist jetzt HTML. Und jeder meint was anderes damit. Jede Firma versucht, neue Produkte durch HTML5 zu verkaufen oder eben auch Leute zu bekommen. So, ich habe von LinkedIn und so, habe ich Jobangebote bekommen für HTML5 und HTML6 Experte. Fand ich ziemlich genial. Ich warte noch, bis auch CSS4 fertig ist, dass ich dann das HTML6 danach verwenden kann. Aber es ist einfach schön, wie Leute das da jetzt drauf raufspringen. Für mich ist HTML5 so ein Neuanfang. Wir haben seit 12, 13 Jahren wirklich Blödsinn im Web bauen müssen. Wir wollten Applikationen bauen, wir wollten Webseiten bauen und manche Browser haben uns nicht gemocht, andere haben uns mehr gemocht. Aber wir mussten immer hacken, wir mussten immer um Probleme herum programmieren, die eigentlich keine Probleme sein sollten. Und mit HTML5 haben wir endlich die Möglichkeit, echte Applikationen zu erstellen, echte Webseiten zu erstellen, die semantisch wertvoll sind und auch funktionieren. Weil die neuen Browser, die jetzt rauskommen, die Browserhersteller schreiben HTML5, anstatt HTML anzugucken und versuchen, was da reinzukriegen. Also das, was wir in den 90er Jahren, was richtig schlecht war eigentlich, dass Browser was Tolles erfunden haben, was der andere Browser nicht hatte, ist jetzt nicht mehr so schlimm, weil die meisten Browser alle zusammen HTML5 aufbauen wollen. Also der Kampf zwischen den Browsern ist, wer unterstützt HTML5 besser als der andere, anstatt was kann ich Neues reinbauen, was noch nicht in HTML5 drin ist. Bis vor ein paar Monaten, jetzt geht es leider wieder schon wieder los, aber schauen wir mal. Es ist ein Neubeginn, es ist einfach frischer, es ist sauberer, es ist schöner, wir können wirklich was Gutes anfangen, anstatt zu sagen so, ach, wir müssen jetzt was bauen, das muss im Internet Explorer laufen. Und das ist halt das Schlimme. Jedes Mal, wenn ich was Neues angefangen habe, habe ich gedacht, wie wird es in welchem Browser falsch laufen? Und dann trifft man so 14-, 15-jährige CSS-Entwickler. Und die Jungs schreiben einfach was in CSS 3, machen es in den 3 neuen Browsern auf und zeigen dir, wie genial das ist. Und wenn wir das anfangen würden, würden wir erstmal sagen, so, das funktioniert bestimmt in dem nicht, in dem nicht, in dem nicht. Wir gehen also schon rein, das wird kaputt gehen. Anstatt reinzugehen und so, boah, geil, das ist eine neue Technologie, die will ich verwenden. Und das sollten wir auch mal langsam drüber nachdenken, unseren Ansatz anders zu bringen. Was ich teilweise gefährlich finde, ist, dass wir vergessen, was das WWW eigentlich bedeutet. Das WWW ist World Wide Web. Es ist nicht World Wide Web Kit, es ist nicht Welcome Western World und es ist nicht Wonderful Wonderful Windows. Es ist wirklich, egal mit was du im Netz unterwegs bist, egal welche Behinderung du hast, egal wo du herkommst, egal welche Verbindung du hast, wie schnell deine Verbindung ist, solltest du irgendwas im Netz bekommen. Ich habe im Internet angefangen als Entwickler, ich kam ursprünglich auf Radiojournalismus und ich habe keine Lust gehabt, dass es unheimlich schwierig ist, ins Radio zu kommen. Ins Internet zu kommen ist ganz, ganz einfach. Man baut eine Webseite, man geht auf Facebook, man macht einen Twitter-Account und schon kann man Millionen von Leuten erreichen und die, man kann sich auch blamieren vor denen, aber es ist immer ganz gut zu wissen, dass das ein Medium ist, das keine Einladung braucht. Das ist einfach da für jeden und wir sollten es nicht vergessen. Wir sollten nicht anfangen zu sagen, ja, du brauchst dann doch ganz schon eine schnelle Verbindung, um eine Webseite anzugucken. Die Webseite sollte einem was geben und dann, wenn man merkt, dass sie schneller laden kann, mehr geben. Und das vergessen viele Leute. Das zweite Problem ist, dass für mich ist kein Problem, aber für viele Leute scheint es ein Problem zu sein, dass für mich das Internet oder Internettechnologien vollkommen unabhängig vom Operating System sein soll. Ob das jetzt Linux, Mac oder Windows ist, das sollte funktionieren. Ich sollte nicht ein bestimmtes Operating System haben, um eine Seite anzugucken. Und da haben wir Probleme mit der Zeit, da komme ich noch nachher darauf zurück. Und ich sollte echt nicht meckern, wenn jemand sagt, ja, du hast ja Linux, kein Wunder, dass deine Seite scheiße aussieht. Das geht einfach nicht. Als ich mein JavaScript-Buch geschrieben habe, hat mein Editor damals, das war der einzige Conqueror-User auf diesem Planeten scheinbar. Also alles, was ich programmiert habe, sah bei dem komisch aus, ich wollte ihn erwürgen. Aber dadurch ist mein Buch auch besser geworden, weil ich darüber nachdenken musste, was kann kaputt gehen, wo es nicht kaputt gehen sollte. Deswegen mag ich Opera. Opera ist so der Douglas Crockford von Browsern. Alles, was du richtig machst, ist wunderbar. Aber wenn du es nicht perfekt machst, hat Opera einen Fehler. Alle anderen zeigen es wunderbar an. Opera sagt so, du musst es perfekt machen, sonst gibt es nichts. Das ist gut. Und es sollte alles offen sein. Ich habe keine Lust auf geschlossene Umgebungen. Ich habe keine Lust, mir eine IDE kaufen zu müssen, um eine bestimmte Technologie zu programmieren. Und ich habe keine Lust, mir einen Browser zu installieren. Und ich brauche dann das Operating System dafür auch noch. Es sind offene Technologien und deswegen sind diese Technologien genial. Für Firefox zu arbeiten oder Mozilla zu arbeiten, merkt man wirklich mal, dass 300 Leute, Mozilla sind 300 Leute und 40.000 Leute, die mit uns Code schreiben und uns helfen. Und da merkt man echt mal, wie genial offene Technologien sein können. Natürlich, use the source look. Alles, was wir im Web anstellen, sollte eigentlich mit View Source, sollte man sehen können, was passiert. Man sollte auch es ändern können, man sollte es auch einfach abspeichern können. Und das haben viele Leute vergessen. Wir haben Source Code mittlerweile im Netz, der nichts bringt, der semantisch total unsinnig ist, der kaum Inhalt hat, aber der ganz tolle Webseite ist. Also wenn ich das Ding angucke und nichts dabei übrig bleibt, dann hast du keine Webseite gebaut. Da können wir auch gleich ein Flash-Intro bauen. Wenn dein HTML nichts kann, dann hast du nichts gebaut. Entschuldigung. Okay, jetzt erstmal genug gemeckert. Jetzt ein paar Sachen, die mich einfach happy machen, die ich glücklich machen. Und das ist in HTML5 schon mal die semantischen neuen Elemente, die wir haben. Ich habe kein div-class-main, div-class-footer. Ich habe wirklich Elemente dafür, die sagen, was dieses Ding sein soll. Und deswegen haben wir XML erfunden eigentlich damals. Wir wollten sagen, was ist dieser Text, was soll daraus werden. Und wir haben in HTML5 sehr schöne neue Elemente, die wirklich auch sinnvoll genutzt werden können. Leider derzeit noch nicht wirklich unterstützt von Suchmaschinen und sonstigen, aber es kostet nichts, die reinzumachen und dann später werden wir dann glücklich sein, wenn wir auf einmal merken, dass eine Suchmaschine einen Teil unserer Seite finden kann, anstatt die ganze Seite und den Text vergessen wird. Und was richtig interessant wird, sind die File-APIs. Da ist jetzt Chrome auch ganz gut am Wandern damit. Ich kam gerade von der Google I.O. in San Francisco. Und da habe ich auch einen Vortrag halten sollen, der dann leider nicht wurde, weil es ging um Untertitel bei Videos. Und das war genial, weil es war halt einfach das Neueste, das Coolste, das Beste. Und ich habe auch wahnsinnig viele Hardware bekommen, kostenlos, war auch gut. Und dann fliege ich vorgestern von Düsseldorf nach Nürnberg. Und hinter mir ist so eine Versicherungsvertretergemeinde, die gerade von einer Facebook-Schulung zurückgekommen sind. Und es ist halt genial, du kommst hier von Zukunft des Internet mit Chrome und dann so dieser Like-Button, ich glaube, der wird noch was werden, das wird interessant. Schön, aber das sind unsere Kunden, da müssen wir drüber nachdenken. Ne? Das ist nicht jeder, der den tollsten, neuesten Chrome-Browser hat. Aber File-APIs beispielsweise kann man solche Sachen mitmachen. Die Webseite, kann ich von meinem Desktop ein Bild reindragen, also reinziehen in den Browser. Und das wird automatisch dann verkleinert im Browser schon mal und im Hintergrund hochgeladen. Und ich kann es auch beschriften und kann es dann gleichzeitig auch an Facebook, an Twitter und sonst was hinschicken. Nichts davon ist serverseitig. Das Ding ist nur JavaScript. Das kann ich auf meinem Rechner laufen lassen, ohne dass ich irgendwie mit dem Minuswende zusammen sein muss. Ich kann also mittlerweile mit File-APIs und File-Blobs kann ich Bilder in den Browser reinziehen, ich kann Sachen im Browser entpacken, packen, ich kann wirklich ein Directory angeben als Inhalt und der zieht dann alle Dateien aus diesem Directory raus, macht ein ZIP-File und lädt irgendwie auf Facebook hoch. Das kann ich alles im Browser mittlerweile machen und das ist halt genial. Da kann ich richtig schöne CMS-Applikationen und sonstiges schreiben, anstatt dass man 15 Mal dasselbe Bild hochladen muss und sich wundert, warum das so lange dauert. Media Queries haben wir gerade schon drüber gesprochen, da muss ich also nicht viel drüber sagen. Da geht es dann einfach darum, dass die Seite sich dem Produkt, auf dem ich die Seite angucke, anpasst und auch eben der Bildschirmgröße anpasst. Und es ist genial, weil da kann ich eben auch nur den Kunden das geben, was er vertragen kann. Und wenn ich eben diese Seite hier auf meinem Handy angucke oder auf meinem Mac, dann ist es dieselbe Seite, aber viel mehr lesbar als vorher. Multimedia in HTML. Endlich haben wir Multimedia. Endlich haben wir Videos. Und die Videos sind nicht wie bei Flash so eine schwarze Kiste, die in der Mitte von meiner Seite steht, wo ich keine Ahnung habe, was da vor sich geht, sondern es ist einfach ein HTML-Element. Ich kann damit machen, was ich will. Ich kann das stylen, ich kann es verschieben, ich kann es drehen, ich kann es verstecken, ich kann es mit Canvas in andere Sachen reinkopieren. Von Anfang an habe ich hier diese Elemente, die schon per Tastatur bedienbar sind. Und das war immer das größte Problem bei Barrierefreiheit in Flash-Videos, dass Tastaturbedienung nicht ging. Und das habe ich jetzt im Browser drin, ohne dass ich groß kämpfen muss. Und in der Spezifikation haben wir auch diese ganzen verschiedenen Events, die sind und die ganzen Attribute. Also das ist eine Seite, das ist alles, was mit dem Video passiert, während es abläuft. Ich kann das alles abfragen, ich kann das alles abändern, ich habe also volle Kontrolle über das Video. Und das war vorher nicht möglich und das ist einfach wunderschön. Und wenn man halt so gelangweilt ist wie ich und im Hotelzimmer sitzt und Indiana Jones anschaut, da fand ich immer diese Karten so geil mit dem Flieger drüber. Dann habe ich gedacht, okay, das kann ich in HTML5 machen. Ne? Dann habe ich dann hier dieses Video gefunden und das habe ich dann von Charles Lindbergh, der von New York nach Paris fliegt und habe es dann über die Google Maps gelagert und ich musste dann das Lied selbst einsingen, weil es ja leider Copyright hat. Das hat also, hat jetzt keinen Ton hier. Aber es war halt so zu sehen, den Abstand zwischen den beiden Städten und die Länge des Videos ist miteinander abgeglichen. Ich kann also genau, das wird niemals aus den Fugen geraten. Das Video hört auf, wenn er eben in Paris anfängt. Der Source Code von dem ist erlaubt, sind 20, 30 JavaScript-Zeilen. Und früher wäre das ein 3-Monate-Produkt gewesen, wo ich dann noch einen Flash-Entwickler kaufen muss oder Silverlight, nee, nicht wirklich, einen Flash-Entwickler und damit was Schönes machen. Und was manche damit machen, sind dann echt schöne Marketing-Sachen. Das ist die Seite thisshell.com und das ist eine Band. Und der hat eben sein Video von dem Lied als diese Puzzleteile am Laufen. Und du hast die ganze Zeit des Liedes, um dieses Puzzle zusammenzustellen und das Video anzugucken. Und wenn du es in der Zeit des Liedes schaffst, kannst du das Lied umsonst runterladen. Ansonsten kannst du nur das Video nochmal angucken. Und das ist HTML und Canvas und Video. Und das war einfach so eine Demo, die jemand anders geschrieben hat. Und er hat es in seine Seite reingebaut. Und dadurch, wenn man dann eine Musiker ist und sowas baut, dann macht jeder Webdesigner, sagt so, oh, hast du das gesehen? Und dann hören die Leute auch deine Musik und sonst was. Neueste Technologie zu verwenden, ist immer eine schöne Idee, um was zu bewerben. History Push State ist eine Sache, die leider noch nicht viel verwendet wird. Und GitHub macht das richtig gut. Weil Hashbanks machen viele Leute jetzt so, ich habe eine Seite, die nicht mehr neu lädt. Und ich will dann trotzdem irgendwie, dass die URL sich ändert, dass ich dann die in Twitter schicken kann und sonst was. Und mit diesen Hashbanks brauche ich JavaScript und ich brauche einen guten Browser, der das macht. Und mit History Push State habe ich eben die Möglichkeit, die Seite zu ändern und die URL oben ändert sich, ohne dass der ganze Browser die Seite neu lädt. Also ich habe richtige URLs, die ich dann rauskopieren kann, einen anderen Browser öffnen kann, die sich einfach abändern mit dem Interface. Und anstatt, dass ich das mit ganz wild mit irgendwelchen iFrames und sonst was mache, haben wir das im HTML5 drin. Wir hatten es vorher schon, endlich haben wir richtige Formulare. Vorher hatten wir diese ganzen albernen kleinen Textboxen und Radioboxen und bla bla bla. Und jetzt haben wir eben Sachen wie Color Picker. Und wir haben Autocomplete, wo wir vorher schon so Inhalte reingeben können. Wir haben Date Picker. Endlich mal ein Datum, ein Kalender. Ich habe keine Lust mehr, Kalendersachen zu schreiben. Wer mit Zeit und Datum angefangen hat, hasst Programmierer. Es gibt nichts Schlimmeres zum Programmieren als das. Vor allem auch, dass wenn ich das jetzt in meinem deutschen Browser aufmachen würde oder in meinem französischen oder englischen, würde sich das dann auch anpassen an dem Land und das Datumsformat anpassen, anstatt dass ich das selbst nochmal schreiben muss. Weil das war das Problem. JavaScript-Kalender, kein Problem zu schreiben. Dann machst du es in 40 Sprachen und schon hast du 40 Mal deinen Kalender geschrieben. Und das kommt jetzt alles mit dem Browser rein. Sucheingaben, Ranges, Nummereingaben, die ja in .NET Numeric Up-Down hießen, was auch sehr intelligent war. Und interessant ist E-Mail und URL, weil wenn ich jetzt beispielsweise auf dem Handy bin, will ich keine E-Mail eintippen. Eintippen auf dem Handy ist nervig. Wenn ich Input-Type E-Mail habe, kann ich aus meinem Adressbuch die E-Mails rausholen, anstatt die einfach nochmal extra eintippen zu müssen. Mit einem normalen Input-Element könnte ich das nicht. Was ist das?
E-Mail.
Das ist der offizielle reguläre Ausdruck, um eine E-Mail zu validieren. Eine E-Mail. Wer die nicht verwendet, ist kein Mann. Und wer die nicht verwendet, weiß auch nicht, wie man programmiert.
Was auch für die Typen, die sowas machen?
Das sind Perl-Entwickler, die leben dafür. Aber das Schöne am Browsern heutzutage ist, ich brauche es nicht mehr. Ich habe Input Type Required und ich kann sogar ein Input Type Pattern schreiben, was jetzt 5 Zahlen von 0 bis 9 sind, die eine Postleitzahl in Deutschland ausgeben würde. Und ich habe Input Valid und Input Invalid im CSS und kann dann eben in Browsern schon die Validierung machen. Der Browser macht mir das automatisch, ohne dass ich es nochmal in JavaScript schreiben muss und sonst was. Auf dem Server muss ich es klar nochmal validieren, weil sonst schreibe ich dir in Curl und mache deinen Server platt. Aber warum soll ich das alles nochmal in JavaScript extra machen, wenn der Browser es für mich kann? Und das ist einfach eine wunderschöne Sache, dass das heutzutage schon geht. Weil ich habe keine Lust mehr, JavaScript zu schreiben, nur um Sachen funktionieren zu lassen. Ich will JavaScript schreiben, um Sachen toll zu machen. SVG ist Scalable Vector Graphics, sehr alte, alte Technologie eigentlich, die einem erlaubt, solche Sachen, so Graphen und sowas zu erstellen, die dann auch wunderbar im Browser funktionieren. Das ist d3.js. Das sind alles Datentabellen in der Seite. HTML-Datentabellen, die aus dem CSS kommen können, aus der Datenbank kommen können und sonst was. Und diese Library, diese Bibliothek erstellt diese schönen Sachen damit, die ich nicht könnte, weil ich nicht so schön zeichnen kann. Aber ich muss es einfach nicht mehr selbst machen. Highcharts.js, das Ganze noch ein bisschen weiter treiben. Das ist das Ganze dann noch interaktiv. Das war so immer so diese Beispiele, wie Flash vor 6-7 Jahren verkauft wurde und Silverlight vor einem Jahr versucht wurde zu verkaufen. Und da ist ja, oh, guck mal, du kannst Graphen hier haben, die sich animieren und durch die Gegend schieben und sonst was. Und das ist alles Open Source. Man sieht jetzt hier nur auf Linux und es funktioniert auf Linux, ganz genial. Und das ist halt schön. Das kann ich im Browser heutzutage machen, ohne dass ich extra noch die Flash-Plugin laden muss oder Silverlight laden muss oder sonst was oder Java, oh mein Gott. Natürlich kann man das alles auch ohne schön verwenden. Das ist eine geniale Webseite, die erzählt, dass SVG und Smile das absolut Beste ist. Und da sieht man dann mal neue Technologien und so hübsch kann das aussehen. Das ist genial. Also ich meine, ich wollte immer schon eine PowerPoint-Seite im Web stehen haben. Und das Ding war wirklich der Hammer, als ich es gesehen habe, weil die Seite ist auch riesengroß. Da gibt es diese Services-Seite hier auch, wo er erklärt, dass das die neuesten Technologien sind, die wir unbedingt benutzen sollen und alles andere böse ist. Und ja, die ganze Seite ist irgendwie 400-500k pro Bild oder so. Das braucht man nicht. Aber egal, er hat es verwendet und hat gezeigt, wie es geht. Local Storage, also Daten auf dem Rechner selbst ablegen, ist absolut genial. Ich habe mit Cookies einfach nur Schmerzen gehabt, jahrelang. Cookies sind einfach dämlich. Der Syntax ist doof, die Dinger können nur 4K haben, man weiß nie, wann sie gelöscht werden oder wer keine Cookies erlaubt. Jetzt mit dem neuen europäischen Gesetz hat man sowieso verloren mit Cookies. Und mit Local Storage habe ich einfach 5 MB pro Domain, pro Subdomain auf meinem Rechner, die ich ablagern kann. Und da kann ich alles ablagern, was ich möchte. JSON-Objekte. Da kann ich wirklich auch Bilder als Base64 encoded ablegen. Und wenn der Endnutzer das nächste Mal wieder auf meine Seite kommt, kommen die Daten aus seinem Rechner und nicht vom Internet. Und das ist absolut genial. Und es geht richtig, richtig einfach zu verwenden. Offline-Storage genauso. Ich kann der Seite sagen, welche Sachen runtergeladen werden sollen und wenn der Rechner das nächste Mal nicht online ist, trotzdem anzuzeigen. Das ist genial, ich bin oft mal im Flieger oder im Zug und warum sollen die Seiten nicht dann lokal gespeichert werden für mich? Und auf Handy ist es natürlich ganz, ganz wichtig. CSS 3 hatten wir auch gerade schon, da kann man halt richtig schöne Spielereien mitmachen. Ich meine, wir haben die Transformation, wir haben Transitions und das ist alles hier kein JavaScript, das ist alles nur CSS im Browser selbst entwickelt. Und ich habe Media Queries, um die Seite zu vergrößern und verkleinern. Ich habe Border Image, Border Radius, endlich runde Ecken, ohne dass ich bloß Bilder laden muss. Verläufe, ich habe verschiedene Hintergründe, mehrere Kolumnen in der Seite, Text Shadow, das ist hier jetzt auch total mit CSS gemacht, Box Shadow. Ich muss keinen Photoshop mehr kaufen. Das ist das Schöne dabei. Und wenn ich die Farbe ändern muss, muss ich nicht 200 neue Bilder erstellen und wieder auf FTP hochladen, weil ich einfach nur die Farbe im CSS selbst ändere. Ich habe natürlich auch Font Faces, wenn die Seiten zu schnell sind, dann macht man schnell mal 20 neue Font Faces rein, damit die auch richtig langsam werden. Aber nein. Geolocation nicht verwendet viel, leider. Und warum sollte ich nicht Geolocation verwenden? Ich kann rausfinden, wo dieser Rechner gerade auf diesem Planeten ist. Warum soll ich die ganzen Adressen eintippen, wenn ich von vornherein die ausfüllen könnte und sagen könnte, bist du da? Okay, dann fülle ich es für dich aus. Du musst nicht die polnischen Straßennamen eintippen, denn du gerade nicht unbedingt weißt, wo du bist. Auch ganz einfach zu machen. Webworkers ist JavaScript das Problem, dass es single-threaded ist. Also wenn ich ein JavaScript habe, das wahnsinnig große Berechnungen macht, wird das Interface total langsam. Dann wird alles hässlich und bla. Mit Webworkers kann ich eine Anfrage abschicken und sagen, berechne das doch mal mit mir für mich. Und sobald die Berechnung fertig ist, kommt eine Message zurück und sagt, ich habe es fertig für dich. Das Interface bleibt trotzdem schnell. Ich kann jetzt beispielsweise eine Map-Applikation kann ich noch hin und her schieben, während im Hintergrund alles Mögliche berechnet für mich. Und das ist ganz wichtig, finde ich. WebSockets ist auch eine ganz tolle Geschichte. Und WebSockets ist eben, dass ich anstatt dauernd zu den Server zu fragen, ob Daten hier sind und dann wieder abzubrechen, habe ich eine Verbindung mit dem Server, die bestehen bleibt. Und die Daten kommen nur, wenn der Server was Neues für mich hat. Und damit kann man dann eben so Sachen wie Chat-Systeme oder Multiplayer-Games und sonst was bauen. Und da gibt es Rocket beispielsweise, hat ein Kollege, den ich jetzt gerade eingestellt habe, der jetzt für mich arbeitet, hat das geschrieben. Das ist so ein Shoot-'em-up-Game mit bis zu 10.000 Leuten im Browser, ohne dass der Server überhaupt ein Problem damit hat, weil alles über WebSockets über den Browser selbst läuft. Natürlich, wenn es jetzt gerade die ganzen Demos, gerade auch bei Google I.O., da geht es immer in die 3D-Geschichte rein, weil das Internet 2D ist ja langweilig, das brauchen wir ja nicht mehr. 3D war schon immer die Zukunft. So lange war schon 3D die Zukunft. Ich weiß, VRML, wer kennt das noch? Wie scheiße war das? Ja, wir haben dann einen E-Commerce-Laden, wo sie dann einen Einkaufswagen haben und Sachen reinschmeißen können. Oder sie gehen in den Supermarkt. Hm? Wahnsinn. Aber es ist genial, wie gerade Hollywood auch derzeit abgeht, dass jeder Film, der rauskommt, muss 3D sein. Selbst wenn er keinen Inhalt hat, wie Avatar, so Pocahontas trifft die Schlümpfe. Und ich habe echt mal nachgeguckt, wann war der erste 3D-Film? Ich habe eigentlich gedacht, das war Der Weiße Hai. Der kam damals in 3D raus, 2 Jahre bevor ich geboren wurde. Und dann habe ich dann diese Liste hier gefunden. Und der erste 3D-Film war 1915. Und jeder meint, das ist das neueste tolle Technologie und Filme müssen doch 3D sein, damit man auch Sachen anfassen kann. Natürlich, alles wird besser in 3D. Ja, ist eigentlich unfair. Ist unfair, sie strengt sich ja an. Vor 3 Tagen hat Nvidia zusammen mit Mozilla, komischerweise, auf YouTube 3D-Filme rausgebracht. Also ich kann jetzt YouTube 3D-Filme mit einer Brille angucken, mit den verschiedenen Brillen und tralala. Und die kommen dann eben auch raus. Und das ist eigentlich ganz witzig, aber ich weiß auch nicht, mir bringt es nicht wirklich was. Mein Bruder wird schlecht bei 3D-Filmen. Das ist immer ziemlich geil. So, guck mal. Was mehr interessant ist, ist das WebGL. Also das ist OpenGL, wie man auch für Spieleentwicklung benutzt oder 3D-Entwicklung auf dem Hauptrechner in C++ oder Scala oder was immer du schreiben willst. Und im Browser haben wir jetzt eben auch diese 3D-Objekte. Das ist hier der Body-Browser von Google, die einem erlauben, richtig 3D-Objekte im Browser zu verwenden und damit auch jetzt hier beispielsweise in den Körper reinzuzoomen und rauszuzoomen. Und gerade für so Bibliotheksseiten und sonst was ist das schon ziemlich genial, was man damit anstellen kann. Dieses paypets.com ist eine Seite, wo man so kleine Tiere runterladen kann, die man sich falten kann und auf den Tisch stellen kann, weil auf dem Tisch noch nicht genug da ist. Und das ist halt so ein Beispiel, wo so ein 3D WebGL auch ganz nett ist, weil früher war das dann eben auch, okay, wir mussten das Bild erstellen und den Flash-Film erstellen und das Flash-3D-Objekt. Und heutzutage haben wir mit OpenGL haben wir einfach das Objekt, ich switche jetzt um und dann kann ich dann das Ding eben auch in 3D im Rechner selbst sehen oder von allen Seiten angucken. Und das dauert nicht so lange, als den neuen Flash-Film anzufangen und sonst was. Ich kann das in die Seite einbauen und einfach dann auch im CLS weiter bearbeiten. Das war natürlich jetzt das große Ding, das gerade rausgekommen ist. Three Shades of Black, Three Dreams of Black von Google, die jetzt gerade rausgekommen ist auf der Google I.O. Mit der ro.me Domain. Warum nicht Chrome? Haben sie nicht gemacht, aber wollten es auch nicht haben. Und das ist halt richtig fett. Da haben sie richtig mal geklotzt da drin. Da ist wirklich, das ist dieses Musikvideo, das dann selbst auch steuerbar ist durch einen. Also ich kann jetzt da weiterspringen und habe dann diese 3D-Objekte, die irgendwie fraktal erstellt werden, während ich das Video anschaue. Und es ist einfach wunderschön. Ist aber super genial gemacht auch. Aber andererseits, ich habe noch nie einen Kunden gehabt, der das gebraucht hat. Und es ist so richtig, was technisch möglich ist, ist wunderbar. Und es ist halt so Beispiele, so okay, was mache ich jetzt damit? Ich kann zum Kunden gehen und sagen, das ist alles möglich. Und er so, dann machen Sie es doch. Nee, nicht wirklich, ne? Und das zweite Problem, das ich damit habe, ist, dass mein MacBook Air sich dann doch wie mein Föhn anhört, nachdem ich das ein paar Minuten lang laufen lasse. Und das ist nicht so die Idee von neuen Technologien für mich, weil ich will einfach einen Rechner haben, der nicht heiß ist. Also ist, für mich ist es gefährlich, dass wir diese Technologien-Sachen benutzen, um tolle 3D-Filme zu machen oder interaktives Fernsehen zu machen, anstatt Webseiten zu erstellen oder Webinhalte zu erstellen, die auch einen Unterschied machen. Ich finde es ganz gefährlich mit dem Streaming-Video derzeit. Jeder in Amerika schaut seine Fernsehsendungen auf Hulu oder sonst was an. In England ist es der BBC iPlayer. Und das ist meistens schlecht. Meistens stehst du da und wartest dann nochmal 2 Minuten, bis das Ding gebuffert hat. Und dann kommt eben kommt eben der Markt an und sagt so, dann brauchen wir ein schnelleres Internet für diese TV-Sachen. Das wäre doch gut. Würden Sie was für schnellere Internet zahlen? Ja, klar. Und dann passiert das. Und dann 2 Wochen später heißt dann, ach, du magst Wikipedia. Das kommt jetzt auch auf das Internet, wo du dafür bezahlen musst. Denn ich finde es gefährlich, dass wir versuchen, dieses Internet Fernsehen zu machen, anstatt Fernsehen durchs Internet zu ersetzen. Wenn ich interaktives Fernsehen habe, will ich auch den Inhalt des Films ändern können, mit einem Kommentar oder an meinen Freund schicken und er kann das Video weiterverarbeiten und so weiter und so fort. Es ist Lesen und Schreiben, anstatt nur einfach lesen. Und es ist auch nichts Neues. Das war 2006, hat damals Farbrausch, die Demo-Gruppe in Deutschland, hat dieses Krieger rausgebracht. Das war 96K und es war ein 3D-Ballerspiel in 96K. Das ist alles, was du gebraucht hast. Das Ding ist wahnsinnig groß gewesen, richtig großer Gameplay mit 10.000 verschiedenen kleinen Dingern drin. Die haben ein Werkzeug auch rausgebracht, was ein Editor dafür war. Ich konnte dann meine eigenen Spiele damit schreiben, die auch genauso groß waren. Wir haben uns das alles schon gelöst, aber halt in der Szene, von denen keiner gehört hat, in der Szene, die das jetzt neu entwickeln. Genauso wie wir viele HTML5-Sachen jetzt versuchen zu lösen, die in der Flash-Welt schon gelöst wurden vor 8 Jahren. Aber wir sprechen mit keinen Flash-Developern, weil die alle böse sind. Was mich dazu bringt, dass es gibt einfach Sachen, die in HTML mich aufregen, in HTML5. Und das ist eben diese Flash-Geschichte auch so. Oh, wir ersetzen jetzt Flash. Und Flash ist schlecht. Und Apple hat Flash getötet. Brauchen wir nicht. Flash ist eine gute Technologie für manche Sachen. Manche Sachen muss man in Flash machen, soll man auch in Flash machen. Wir können echt lernen, was wir in Flash die Jahre über falsch gemacht haben, dass wir jetzt in der nativen Technologie besser machen können. Und das sollten wir nicht sagen, so, oh, Flash sind alle böse. CSS3-Animationen und JavaScript. Vitaly Friedman hat das Teil gezeigt und es ist eigentlich eine ziemlich schöne Seite. Es ist wirklich schön gemacht, die Bende Bodyguard-Seite heißt das Ding wohl. Und was ich da habe, ich habe diesen Jungen und ich tue die Seite runterscrollen, der erzählt mir, während er die Straße entlangläuft, was doch diese Bodyguard-Applikation für mich macht. Also, wenn mein Handy geklaut wird, weiß es ganz genau, wo es geklaut wurde, wer das war. Wir haben auch ein paar Dominas, die Männer auspeitschen, das braucht jede Webseite. Und das ist alles CSS3. Das ist hier jetzt das JavaScript, hat nur das Scrolling erkannt. Der Rest ist alles CSS3-Animationen und PNGs, die überlagert sind. Und das ist einfach auch wunderschön gemacht und zeigt auch, was mit Technologie möglich ist. Also anstatt zu sagen, oh, Ben the Bodyguard, mach das. Du kannst es also als Geschichte sehen. Dann schaust du aber den Source Code von dieser Seite an und findest 4 leere Divs drin. Und das ist der ganze Inhalt von der Seite. Und dann kann mir keiner erzählen, dass das besser ist als ein Flash-Intro. Wenn das Ding keinen Text hat und die Suchmaschine nichts finden kann und ich mit meinem alten Browser nichts lesen kann, dann ist es keine Webseite, dann ist es einfach nur eine schöne Animation. Und da müssen wir echt drüber nachdenken, dass wenn wir schon fürs Web arbeiten, dann sollten wir auch inhaltliches HTML drin haben und dann hübsch machen mit diesen neuen Technologien. Das zweite Problem ist, dass heutzutage passiert oft genug, dass es heißt, oh, Sie brauchen dann WebKit, um diese Seite anzugucken. Oder Sie brauchen Internet Explorer 9, 10, 15, 23, um diese Seite anzugucken. Und das war genau der Fehler, den wir damals mit Internet Explorer 4 und Netscape 3 gemacht haben. Und jahrelang haben wir gemeckert, dass es eine doofe Idee war. Aber heutzutage wieder, ja, also Chrome ist besser, dann hole ich halt den Chrome runter, um diese Seite anzugucken. Nö. Dann meckere ich, dass die Seite da sein sollte und die Sachen, die nur Chrome versteht, sollten nur angewandt werden, wenn auch Chrome verwendet wird. Ansonsten sollte es eine Seite sein, die immer noch für mich benutzbar ist. Wir haben also diese ganze Augenstreuerei von manchen Firmen am Laufen, die irgendwie sagen, oh, wir machen jetzt HTML5, wir sind jetzt ganz, ganz lieb fürs Web und wir helfen euch Web-Developern, was Tolles damit zu machen. Sprechen wir kurz über Windows. Mein Problem mit Windows ist, dass derzeit alles, was HTML5 und webmäßig gemacht wird von Microsoft, nicht alles, aber vieles, was du eben auf der Bühne siehst, geht darum, Windows 7 zu verkaufen. Und ich will nicht HTML5 haben als Verkaufsmittel für ein Operating System. Also sie haben dieses Beispiel gebracht mit diesen Goldfischen, die so, oh, guck mal, ich kann 6000 Goldfische haben und das ist viel schneller als Chrome. Und wenn ich im Internet Explorer 10 das habe, kann ich 40.000 Goldfische haben, das ist auch schneller als Chrome. Es ist immer dieses Pimmelfechten zwischen den großen Firmen derzeit. So, meiner ist schneller als deiner, was soll der Quatsch? Im Endeffekt, unsere Endnutzer haben andere Probleme, als 10.000 Goldfische zu sehen. Und Internet Explorer 6 ist ja immer noch da. Leider, Internet Explorer 6 ist immer noch da. Das Problem ist, dass wir eben Firmen haben, die haben 5.000 Computer mit 5.000 Leuten und die wollen keine 5.000 Windows 7 Lizenzen kaufen und 5.000 Rechner ersetzen. Und deswegen haben wir noch diese alten Browser. Und das Schlimme ist, das ist dieser Internet Explorer 6 Countdown von Windows, von Microsoft. Und die sagen, ja, Internet Explorer 6 soll sterben, wir haben es verstanden und bla bla bla. Dann gehe ich jetzt zu WindowsUpdate.com mit meinem Windows XP-Maschine. Was kriege ich? Du kannst Internet Explorer 8 runterladen. 9 kriegst du nicht. 9 ist der tolle übrigens mit den ganzen Goldfischen, aber den kannst du nicht haben, weil du XP hast. Du musst dir erstmal das neue Operating System kaufen, um dann den Browser abzugraden. Und Internet Explorer 10, noch schlimmer, der läuft nicht mal mehr auf Vista. Da musst du wirklich 7 haben, sonst kannst du kein HTML5 haben. Entschuldigung? Nee, ich will kein Operating System kaufen. Deswegen habe ich HTML5 for XP abgesetzt und es wurde dann auch übersetzt in 22 Sprachen. Und bitte jemand, der XP hat, immer diese Seite schicken. Weil Microsoft sollte wirklich sagen, wenn wir XP nicht mehr unterstützen, dann nehmt doch die anderen Browser bitte, weil die unterstützen XP noch. Firefox, Chrome und Opera, alle haben Hardware Acceleration auf Windows XP. Windows macht das nicht mehr. Warum nicht? Wenn ihr es eh nicht unterstützen wollt, dann sagt doch den XP-Kunden, dass sie doch das bitte verwenden können, dann kriegen sie auch ein schönes Internet. Aber nö, machen sie nicht. Anderes Problem ist HTML5 Musik. Video läuft wunderbar, aber Musik hat immer noch so kritische Probleme. Das ist echt so, beispielsweise, ich kann keine Musik rückwärts abspielen. Ich kann Video rückwärts abspielen, aber Musik geht nicht im Browser. Wenn ich auf Windows XP bin und habe Safari installiert, kriege ich nur Musik, wenn ich auch QuickTime installiert habe in HTML5. Das macht keinen Sinn, aber passiert halt leider. Und das ist absolut richtig schön zu sehen, diese kleinen Sachen. Weil Google hat Angry Birds fürs Web rausgebracht auf der Google I.O., und Angry Birds ist alles Canvas, HTML5 und alles so. Wir brauchen keinen Flash mehr, das ist jetzt richtig gut. Wenn man dann aber den Source Code anguckt, die Musik ist ein Flash-Objekt. Weil es nicht anders ging. Aber das ist, dann sollen sie einfach zugeben. Aber es ist halt schade, dass die Musik noch nicht richtig unterstützt wurde. Da gibt es einen Artikel von Scott Schiller, der bei Flickr arbeitet, der wirklich erklärt, was alles an Musik falsch läuft und wie man es dann auch ersetzen kann und sonst was. Und das ist so eine Sache da. Bitte meckern, Musik soll besser werden im Netz. So, wenn ich HTML5 verwenden will und ich will nicht so ein Mensch wie ich sein, der das Ganze verfolgt und neue Sachen programmiert, was kann ich machen? HTML5 Video beispielsweise ist ein Problem, weil ich drei verschiedene Versionen vom selben Video brauche, um alle Browser zu unterstützen. Ich brauche eine MP4-Version, ich brauche eine WebM-Version und ich brauche eine andere OGV-Version, um ältere Operas und ältere Firefox noch zu unterstützen. Und es sollte für mich als Entwickler nicht so die Arbeit sein. Warum soll ich dreimal dasselbe Video erstellen und auf meinen Server schmeißen? Deswegen gibt es diese Seite, die heißt Vidly, vid.ly von encoding.com. Und das ist richtig genial. Weil was du da kriegst, ist eine kurze URL. Also Vidly und dann eine Nummer hinten dran. Ähnlich wie Bitly und so andere Sachen auch. Und was diese URL bedeutet, ist, du lädst ein Video hoch und Vidly erstellt alle möglichen Versionen, die nötig sind von diesem Video für dich. Und mit dieser URL erreichst du dann diese Version, die passend für dich ist. Also wenn ich diese URL eingebe auf meinem Handy, kriege ich die Handy-Version von dem Video in schlechterer Qualität als auf meinem Desktop. Und was Vidly für mich erstellt, sind eben, und sie unterstützen alle Browser, sie unterstützen dann auch alle Konsolen, Spielekonsolen, Nintendo DS, PSP und Nintendo Wii und die ganzen Mobile Phone Browser eben auch, so Nokia, Samsung, Sony Ericsson und ich will nicht wissen, welche Videos ich für was erstellen sollte und deswegen macht Vidly das für mich. Ist kostenlos, kann man auch bezahlen, dann kriegt man noch die Möglichkeit, die Sachen auf seinen eigenen Server rüberzuschieben und sonst was. Ich habe auch eine Browser Extension geschrieben, dass man die Videos runterladen kann, falls man es doch nicht auf Vidly haben will und sie haben da auch kein Problem mit, das ist ganz nett. HTML5 Boilerplate ist ein ZIP-File, das man runterladen kann und mit HTML5 anfangen kann. Macht alle Tricks, die dann Internet Explorer erlauben, die Sachen zu stylen und hat auch ein paar Fehlerbehebungen drin für neuere Browser. Und was es auch hat, ist die Definition für dein Server, die Videos beispielsweise im richtigen HTTP-Protokoll zu schicken, Cross-Domain-XML für File-Access und so weiter und so fort. Also es hat alles drin, was du brauchst, um alle verschiedenen Rechner und alle verschiedenen Browser zu unterstützen mit HTML5, ohne wissen zu müssen, was du groß machst. Modernizer ist ein JavaScript, das erkennt, was der Browser derzeit unterstützen kann und gibt einem dann Klassen auf dem HTML-Element, die man abrufen kann. Anstatt zu sagen, ich will jetzt WebSockets probieren, kannst du WebSockets, mache ich Modernizer und habe dann root-element.classname equals or contains WebSockets und schon kann ich WebSockets verwenden, weil Modernizer das für mich getestet hat. Und das ist wichtig für Progressive Enhancement und sonstige Sachen. PhoneGap ist eine ziemlich geile Sache, um HTML5, CSS3 und andere Applikationen einfach dann auch für iPhone und für Android und sowas zu packen, ohne dass ich die Sachen selbst erstellen muss. Ich kann es eine HTML5-Seite schreiben und durch PhoneGap durchlaufen lassen und dann kann ich es auf diesen ganzen verschiedenen Mobilen angucken. Wo will ich hingehen? Wo will ich weitergehen mit diesen ganzen Dingen? Ich habe angefangen mit dem, was das WWW ist, was jetzt Firmen falsch machen. Und ich will eine Zukunft haben, wo das Ganze einfach funktioniert. Deswegen will ich auch, dass Leute drüber meckern. Ich will einfach schon mal mehr Precision haben. Ich will mehr Liebe zum Detail haben. Wenn jemand ein HTML5-Demo macht und das Ding hat kein sauberes HTML, dann hast du keine HTML-Demo gemacht. Du hast was gezeigt, was wunderschön aussieht. Aber ich sollte dann auch meine Tags schließen, die richtigen Tags fürs Richtige verwenden. Es sollte einfach funktionieren. Das Schlimmste, was du machen kannst im Internet, ist jemandem ein Interface zu geben, das nicht funktioniert. Und die Technologien sind echt einfach. Ich kann immer abfragen, kann der Browser das? Okay, dann zeige ich es an. Nicht, ich zeige es an und wenn du den Browser nicht hast, dann bist du mir egal. Das ist einfach arrogant, das zu erwarten von Endnutzern. Und das kann man machen beispielsweise, wenn man zusammenarbeitet. Ich will, dass die Browser-Menschen mehr miteinander arbeiten. Ich arbeite mit Chrome-Leuten, ich arbeite mit Safari-Leuten, ich arbeite mit Microsoft-Leuten. Und es ist halt ganz schlimm, wenn die Leute, die den Browser selbst erstellen, alles richtig machen. Und dann geht irgendein Marketing-Mensch auf eine Konferenz auf die Bühne und zeigt was ganz anderes, als diese Typen erstellt haben. Das tut wirklich weh. Aber da ist dann auch gut zu sagen, so Jungs, die machen es eigentlich richtig, das ist bloß der Marketing-Mensch. Das war sehr genial. Es ist auch wichtig, dass Leute mal Spaß haben mit diesen Technologien und sie einfach auch mal nehmen und damit ein bisschen spielen. In youtube.com HTML5kann man YouTube auf HTML5 Video umstellen anstatt auf Flash, was immer gut ist in meinem Fall, weil der Rechner nicht heiß wird und sonst was. Und HTML, wenn man das sich dann reingeschrieben hat, werden alle Videos als HTML5 angezeigt. Natürlich ist jeder Videohersteller im Internet ist genervt, dass HTML5-Video runtergeladen werden kann. Man kann ein HTML5-Video nicht sichern. Und deswegen, wenn ich jetzt das YouTube-Interface habe und dann habe ich hier diesen Save Video As, was normalerweise bei jedem HTML5-Element abspeichern geht, und ich versuche das in YouTube und klicke drauf, dann schickt es mich zu der Rickroll-Webseite. Also ein kleines Easter Egg, das sie reingebaut haben. So, du kannst das Video nicht runterladen, aber du wirst halt zum Rickroll-Video geschickt derzeit. Und das ist eigentlich ganz nett, dass sie es so gebaut haben. Natürlich kannst du es auch runterladen, aber das kannst du mit einem normalen Flash-Video auch. Aber es ist halt schön zu sehen, dass sie wissen, dass die Leute diese Angst haben, dass Videos einfach runtergeladen werden könnten und dann von Anfang an eine JavaScript-Version geschrieben haben, die eben mit diesem kleinen Angst spielt auch. Und das ist schön, wenn Leute dafür Zeit haben. Madman Animation war vor einer Konferenz in Amerika. Und das ist eigentlich ziemlich genial, weil es zeigt, was man mit CSS3 Animationen machen kann, wenn man es auch hübsch machen will. Das ist jetzt in Opera, der keine CSS3 Animationen hat, sieht die Seite so aus. Ist also eine Liste im HTML mit Bildern und irgendwelchen Texten dran. Und wenn ich das jetzt in einem CSS3 Browser aufmache, beispielsweise hier Firefox Aurora, was der neue Kanal von Firefox ist, wo man immer automatisch den neuesten bekommt, dann sieht die gleiche Seite sieht so aus. Und das ist dasselbe HTML mit ein bisschen JavaScript, eine ganze Menge JavaScript und eine ganze Menge CSS3. Und dann wird die ganze Sache so animiert als ein Filmchen. Und das ist halt ziemlich genial. Und die Software dahinter nennt sich Animatable.com. Da kann ich eben diese Animationen, die CSS-Animationen mit dieser Software erstellen in einem echten Interface, wo ich Bilder reinladen kann. Das soll sich hierhin bewegen und dahin bewegen. Genauso wie Flash eben auch war. Aber halt um einiges schneller und es braucht kein Plugin und so weiter und so fort. Das nächste, was natürlich Sachen schreiben werden, ist dann ein Blocker für diese Sachen, wie wir auch mit den anderen Werbungen machen. Aber Animatable.com ist hauptsächlich dafür gedacht, dann eben Banner zu erstellen, die eben auch um einiges schneller sind und um einiges einfacher zu, auf die Seite zu schicken sind. Das ist echt schön gemacht. SlideShare hat jetzt auch ein Zipcast und ich werde diesen Vortrag nochmal auf Englisch halten im Zipcast. Was du da machen kannst, du kannst zu deinen Slides gehen auf SlideShare und sagen, okay, ich gehe jetzt ins Internet und erzähle Leuten was darüber. Und dann hast du dann oben dein Video und kannst dann deine Slides erzählen und Leute können in den Chat reingehen und mit dir reden. Und es ist ähnlich wie früher mit eben WebEx und sonst was war. Und das haben sie in SlideShare eingebaut mit WebSockets und HTML5-File-Unterstützung. Das Einzige, wo sie Flash für verwenden, ist das, die Kamera und das Audio, was du reinsprichst, weil das derzeit noch nicht unterstützt ist, aber da arbeiten wir auch schon dran. WebKit hat schon ein paar Sachen, die damit funktionieren. Und es wäre richtig genial, wenn ich keinerlei Plugin mehr dafür bräuchte. Schön ist auch, dass ich mittlerweile in CSS durch Browser eben auch die Bewegung des Handys und des Laptops abrufen kann. Das war früher immer so, du musst dann doch Coco schreiben oder Symbian, ja nicht wirklich, oder Android Sachen. Und das ist nicht gut. Und wie das dann aussieht, ist eben, dass du hier ist ein Parallax-Effekt auf diesem Handy und es funktioniert auf echt richtig schlechten Handys auch. Und das ist halt genial, dass ich das in HTML und CSS machen kann, anstatt eine Applikation schreiben zu müssen, aufs Handy schicken zu müssen, entpacken auf dem Handy und bla bla bla. Damit. Gut. Nochmal, nicht die Mama. HTML5wow.com war die Keynote-Präsentation von dem Chrome-Team auf der Google I.O. Und da sind so fette Sachen drin, das ist absolut der Wahnsinn. Vieles davon ist nur WebKit, aber es ist echt eine schöne Präsentation. Da kann man auch mal so durchgucken, was sie machen. Sie fangen eben an mit der File-API und das fand ich schön. Normalerweise fangen immer Leute an mit, oh, CSS3-Animationen, 3D-Rundflüge, bla bla bla. Und sie so, oh, ich kann jetzt hier Daten abspeichern und Daten vom Rechner bekommen in einer sicheren Art und Weise. Und das ist halt echt schön, weil früher ging es halt nur durch ActiveX-Sicherheitslücken oder Java. Das ist wirklich interessant. Ich kriege den jetzt am 15. Juni, kriege ich meinen zugeschickt und das ist dieses Chromebook. Chromebook ist ein Laptop, der Chrome Operating System drauf hat. Also das Ding startet ins Internet innerhalb von 5 Sekunden und hat alle Daten, die ich auf Google habe, als Applikation auf dem Desktop für mich. Für mich als Endnutzer nicht wirklich sinnvoll. Zwar schon sinnvoll, aber ne, ich will halt doch noch meinen richtigen Rechner haben, weil ich auch programmieren will und tralala. Kann ich mittlerweile auch mit Sachen wie Ajax.org, Cloud9 IDE, da kann ich im Browser richtig gut programmieren auch, aber ich will halt doch meine Sachen ablegen auf dem Rechner. Was das Interessante an diesen Chromebooks ist, was sie damit machen, sie erlauben Firmen in Amerika und auch in Europa demnächst, für 25 Dollar im Monat diesen Laptop zu bekommen für ihre Mitarbeiter. 25 Dollar im Monat gibt ihr den Laptop, das Operating System, die Sicherheitsupdates, weil es gibt keine Viren auf dem Ding, weil es einfach nur eine Webseite eigentlich ist. Und das wäre endlich mal eine Möglichkeit, dass diese alten Firmen endlich die ganzen XP-Maschinen rausschmeißen und die Windows 2000-Maschinen rausschmeißen und günstig ersetzen durch was eben neu im Internet und die neuesten Technologien unterstützt. Und für mich als Webentwickler wäre das mal richtig genial, weil wenn man guckt, wo Firmen ihr Geld ausgeben an Admin, eben am Netzwerk-Admin, das ist 80% von dem ganzen IT-Gehalt und das ist einfach dämlich. Warum soll ich Viren jagen oder irgendwelche Windows-Maschinen neu installieren, wenn ich so einen Wegwerfrechner haben könnte, der innerhalb von einer Stunde auch ersetzt werden kann? Und das ist eine schöne Idee. Schauen wir mal, wie weit sie damit kommen, aber ich bin glücklich, dass damit ein bisschen die IE6-Seuche bearbeitet werden kann. Popcorn.js ist ein JavaScript-Library, die wir in Mozilla unterstützt haben, und ButterApp.org ist diese Applikation. Damit kann ich Webinhalte mit Videos synchronisieren. Ich kann also ein Video hochladen und dann eine Google Map anzeigen oder eine Webseite anzeigen oder Fotos anzeigen und kann es dann mit einem anderen Knopf an meine Freunde schicken und die können es dann als Animation ansehen. Da kann man beispielsweise Präsentationen mitmachen, da kann man Schulungen mitmachen und das alles benutzt alles HTML5 und offene Technologien und ist kostenlos. Und das finde ich einfach schön, wenn man solche interaktive Software heute schon im Netz hat. Web of Wonder ist eine Demo-Seite von Mozilla, die wir zusammengestellt haben, wo alle möglichen klasse Sachen gezeigt werden, was man in HTML5 alles machen kann. Aber das richtig Schöne an Web of Wonder ist, dass man hier jetzt auch Submit a Demo. Also jeder kann was schreiben, kann es uns schicken und wir zeigen auf, was ihr gebaut habt. Und das finde ich wahnsinnig gut, dass wir das machen. Und ich will jetzt, nachdem ich, wie ich heute gesagt habe, keine 3D-Rundflüge mehr, keine Goldfische mehr, sondern kleine Demos, die wirklich Sinn machen, die wirklich ein Formular, das es einem erlaubt, Sachen hochzuladen in HTML5 als Beispiel. Oder so die Validierung von den Formularsachen, die ich vorher gezeigt habe, die als richtig schöne Demos abzupacken und hochzuladen. Und ist dann auf unserem Server, können die Leute angucken, können sie hoch voten, runter voten. Und ab nächste Woche haben wir dann dieses Dev Derby, wo wir jeden Monat Preise ausgeben. Sind Android-Handys, Computertaschen, T-Shirts, romantisches Abendessen mit mir. Was wir als allererstes machen, ist CSS3-Animationen. Also wenn eine schöne CSS3-Animation hinschicken will, das ist der erste Monat. Und jeden Monat machen wir einen anderen Wettbewerb. Wir machen dann HTML5-Video und Touch-Interfaces on Mobile. Und was ich dann auch machen werde, ist, die Entwickler, die dann auch die Preise gewonnen haben, werden dann auch interviewt, so über Skype und so, und packst dann auf unser Blog drauf. Und dann kann man dann auch damit ein bisschen mal angeben, wenn man es auf den Lebenslauf stecken will, wenn man einen neuen Job haben will: Hey, ich habe für Mozilla eine Demo gebaut und die haben mich interviewt, weil es so geil war. Und das ist eine schöne Sache, dass wir das anbieten. Und ich finde es einfach klasse, dass Leute mit neuer Technologie spielen sollten, uns zeigen sollten, was wir damit machen können, weil ich brauche Menschen, die wirklich gute Demos schreiben, weil HTML5 sollte in jedem Produkt drin sein und nicht nur in diesen ganzen Elite-Produkten, die gerade mal Google auf der Bühne zeigt. Das sollte nicht so sein. Jeder von euch sollte es verwenden können, und mit dem Boilerplate, was ich gezeigt habe, und Modernizer, ist es eigentlich ziemlich einfach, mit HTML5 anzufangen. Man muss kein Superentwickler sein, sondern man kann es einfach mal einstellen. Und das war alles, was ich hatte. Dankeschön.